Olympischen Spiele in die Stadt zu holen. Bereits im zweiten Wahlgang schied die Hauptstadt damals aus. Jetzt will man einen neuen Anlauf starten, ist das Thema in den Nachrichten mit Miriam Berger.
Berlin, Brandenburg und drei weitere Bundesländer haben Details ihrer Olympia-Bewerbung vorgestellt. Den Angaben zufolge soll das olympische Dorf an der Messe entstehen. Die Spiele der Beachvolleyballer könnten am Brandenburger Tor ausgetragen werden, Rugby-Spiele im Jahn-Sportpark. Die Marathonstrecke soll unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat bei der Präsentation von einer riesengroßen Chance für den Sport Berlin und Deutschland gesprochen. Offen ist weiter, ob sich Berlin für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt. Die Initiative N'Olympia Berlin will die Spiele in der Hauptstadt verhindern. Sie hat ein Volksbegehren gegen die Austragung angekündigt. In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es einen Führungswechsel. Die Kunsthistorikerin Ackermann löst den langjährigen Präsidenten Parzinger ab. Kulturstaatsminister Weimer hat Ackermann als kluge Strategin gewürdigt. Mit ihr gäbe es eine Chance auf eine noch größere internationale Strahlkraft der Stiftung. Ute Zill, RBB 24.
Die bisherige Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden ist bei einem Festakt im neuen Museum auf der Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernahm den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Parzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die staatlichen Museen Berlins, die Staatsbibliothek und das staatliche Institut für Musikforschung. Sie ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert. Von der Leyen forderte ein sofortiges Ende der Blockade humanitärer Hilfe. Außerdem nannte sie den israelischen Angriff auf eine Notunterkunft für palästinensische Flüchtlinge abscheulich. Von der Leyen äußerte sich nach einem Telefonat mit dem jordanischen König. Aus Brüssel Sabrina Fitz.
Sie forderte Israel auf, sofort humanitäre Hilfe zuzulassen und die Eskalation zu stoppen. So deutliche Worte hat man von der Kommissionspräsidentin bislang noch nicht gehört. In dem Gespräch mit dem jordanischen König forderte sie aber auch eine sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln, die noch in den Händen der Hamas sind. Damit wird auch der Druck aus der EU auf Israel stärker. Bereits vergangene Woche hatte die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas, angekündigt, das Kooperationsabkommen mit Israel zu überprüfen. Dieses regelt den wirtschaftlichen Austausch zwischen der EU und Israel. Die EU ist der wichtigste Handelspartner für das Land.
In Berlin und Brandenburg hat es am Morgen eine Antiterror-Razzia gegeben. Beamte des Bundeskriminalamtes und Spezialkräfte der Berliner Polizei haben mehrere Häuser, Wohnungen und Büroräume durchsucht, etwa in Berlin-Friedrichshain und Königs-Wusterhausen. Verena von Ondarza.
Im Fokus der heutigen Durchsuchungen stehen nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung mehrere Mitglieder des Vereins Friedensbrücke Kriegsopferhilfe e.V. Der Verein wurde 2015 gegründet und sammelt offiziell Spenden und organisiert Hilfslieferungen an russische Bürger im Donbass. Der Generalbundesanwalt geht jedoch davon aus, dass der Verein zwischen 2015 und 2022 Milizen in den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine mit Spendengeldern unterstützt habe. Diese Milizen werden vom Generalbundesanwalt als terroristische Vereinigungen eingestuft.
In Brandenburg haben Land und Kommunen ihren Haushaltsstreit offenbar beigelegt. Das Land nimmt geplante Einschnitte teilweise zurück. Unter anderem sollen die Kommunen weniger eingespartes Wohngeld ans Land zurückzahlen. Statt insgesamt 95 Millionen Euro sollen es nur gut 9 Millionen in diesem und 19 Millionen im nächsten Jahr sein. Die Messe Berlin hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Wie die landeseigene Gesellschaft mitgeteilt hat, wurde 2024 ein Gesamtumsatz von mehr als 480 Millionen Euro erwirtschaftet. Den größten Anteil hatte demnach das Messe- und Veranstaltungsgeschäft mit 325 Millionen Euro. Als Beispiel wird die Verkehrstechnikmesse InnoTrans genannt. Mit rund 3000 Ausstellern war sie die größte Messe, die Berlin je hatte. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend viele Wolken und örtlich Schauer. Aktuell in Berlin-Marzahn 20 und in Kreuzberg 22 Grad, in Perleberg 19 und in Senftenberg 23 Grad. Nachts wechselnd bewölkt und Regen, Tiefstwerte zwischen 15 und 13 Grad. Morgen meist bedeckt und regnerisch. Am Nachmittag örtlich auch Gewitterstark, Regen und Hagel möglich bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Bernhard Kempf für Sie im Studio. Berlin will Olympia, will die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele nach Deutschland holen. Nicht allein, sondern gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und mit Schleswig-Holstein. Heute ist das Konzept mit dem Namen Berlin Plus dafür vorgestellt worden. Es sieht die Hauptstadt als Hauptaustragungsort vor. Kritisch sieht das unsere Landespolitik-Reporterin Sabine Müller. Sie meint in ihrem Kommentar, es ist nicht die richtige Zeit für eine Olympia-Bewerbung.
Um eins gleich am Anfang klarzustellen: Nein, ich bin keine Olympia-Hasserin. Für mich sind die Olympischen und Paralympischen Spiele, trotz aller Kommerzialisierung, ein faszinierendes Event und beim Einlauf der Nation wird's mir warm ums Herz. Aber ich bin gegen die Berliner Bewerbung. Denn meiner Meinung nach sollten Olympische Spiele in ordentlich funktionierenden Städten stattfinden. Und Berlin ist aktuell keine ordentlich funktionierende Stadt. Aufs Prinzip Hoffnung, darauf, dass das in 11, 15 oder 19 Jahren ganz anders und viel, viel besser sein wird, darauf will ich mich nicht verlassen. Die sportliche Infrastruktur der Hauptstadt ließe sich in einem Kraftakt vielleicht noch rechtzeitig für Olympia aufpeppen. Aber auch die bröckelnden Brücken und der strauchelnde ÖPNV? Ich sehe schon die Bilder vor mir von völlig überfüllten U-Bahn-Steigen auf der U2 Richtung Olympiastadion, wo die nächste Bahn lange nicht kommt und dann irgendwann als Kurzzug einzuckelt. Bei der Vorstellung im Olympiastadion gab es von der Politprominenz viel Pathos. Große Worte von Frieden, Freiheit, Träumen, gesellschaftlichem Zusammenhalt. All das soll Olympia leisten. Aber Pathos bringt den ÖPNV in Berlin nicht voran. Große Träume sanieren keine schimmelnden Schulen in der Hauptstadt. Berlin muss gerade derart sparen, dass es richtig wehtut. Jetzt ist nicht die Zeit für riesige Nice-to-have-Projekte wie Olympische und Paralympische Spiele. Der Senat muss alle Kraft in die Pflichtaufgaben der Jetztzeit investieren, nicht in eine Kür irgendwann in ferner Zukunft.
Landespolitikreporterin Sabine Müller war das mit einem klaren Kontra zu Olympia-Bewerbung. Ja, und ganz anders sieht es Nikolaus Seelmann aus der RBB-Sportredaktion.
Zugegeben, ich bin für Olympia in Berlin. Wahrscheinlich gegen den Trend, aber warum eigentlich nicht? Ja, Berlin fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Ich weiß auch, dass in der Stadt mehr als 50 marode Sportanlagen gesperrt und 10 Schwimmbäder geschlossen sind und die Instandsetzung mehr als 400 Millionen Euro kosten würde. Doch genau hier liegt die Chance. Wenn alle etwas davon haben, bekommen Olympische Spiele einen Sinn. Wenn neben schon bestehenden Wettkampfstätten auch die Orte für den Breitensport saniert und endlich mal Konzepte für den Olympiapark und das Sportforum umgesetzt würden, gäbe das einen enormen Schub. Und so nebenbei gesagt, könnte Berlin auch eine neue Multifunktionsarena dringend gebrauchen. Dies sind wichtige Investitionen in die Zukunft, um die Stadt in den kommenden 15 bis 20 Jahren weiterzuentwickeln. Olympia bedeutet auch immer eine Verbesserung der Infrastruktur. Und das alles nicht nur aus Landes-, sondern vor allem aus Bundesmitteln finanziert. Ein schöner Traum, der in der Vergangenheit schon wahr wurde. Stichwort Sommermärchen 2006, eine grandiose Fußball-WM, die einen ganz neuen Blick auf Deutschland warf und ein einsturzgefährdetes Olympiastadion in eine internationale Top-Arena verwandelte. Zusammengefasst, das Risiko ist überschaubar, wenn der Senat seine Schularbeiten macht. Ach ja, einen großen Vorteil gäbe es meiner Meinung nach auch noch. Olympische Spiele mit momentan 35 Sportarten könnten in Deutschland dazu beitragen, der Verödung der Sportlandschaft hierzulande durch die Monokultur des Fußballs, die alles andere immer weiter zur Seite schiebt, zumindest ein wenig Einhalt zu gebieten. Auch deswegen bin ich für Olympia in Berlin.
Zwei Personen und zwei ganz unterschiedliche Meinungen. Das war unser Pro und Contra zum Thema Olympia-Bewerbung von Berlin. 17:09 Uhr, 9:05 Uhr, die Zeit jetzt. Lautes Aufatmen in den Brandenburger Rathäusern, denn die rot-lila Landesregierung steckt den Rotstift für die Finanzierung der Kommunen im Land wieder zurück in die Tasche. Happy End also offenbar, denn gegen die Sparpläne hatten die Kommunen sogar gerichtliche Klagen angedroht. Erstaunlich, woher so viel Geld plötzlich kommen soll. Landespolitikreporter Nico Hecht, der weiß mehr.
Eine neue Steuerschätzung soll's möglich machen. Der Fraktionschef des kleineren Koalitionspartners BSW, Nils-Olaf Lüders, darf's heute verkünden. 130 Millionen Euro mehr könne das Land Brandenburg danach an Einnahmen erwarten für die nächsten beiden Jahre.
So konnten wir eben auch sicherstellen, dass das Damoklesschwert der schweren Kürzungen in kommunalen Haushalten vorerst wieder verschwindet.
Mehr als 150 Millionen Euro aus dem sogenannten Familienleistungsausgleich pro Jahr wollte die rot-lila Landesregierung laut Haushaltsentwurf eigentlich bei den Kommunen streichen. Dagegen waren die Kommunen Sturm gelaufen, denn es hätte Haushaltssperren für Hunderte bedeutet. Nach langen Verhandlungen nun offenbar doch Einsicht beim BSW-Finanzminister Robert Krumbach, der lange Veränderungen ausgeschlossen hatte.
Ich muss auch anerkennen, dass die Gemeinden eine sehr schwierige Situation haben. Insbesondere auch, weil die Haushalte für 2025 schon aufgestellt sind. Dem muss man Rechnung tragen, da darf man die Gemeinden auch nicht überfordern.
Die neue Steuerschätzung mache aber nicht nur das Einlenken nun doch möglich, sondern so wörtlich eröffne auch neue Kreditmöglichkeiten. Sprich neue Schulden. Das Land werde nochmal Kredite in Höhe von 130 Millionen Euro aufnehmen, um die Ausgaben bei den Kommunen abzudecken. Eine Änderung, die wichtig war für die eh schon klammen Kommunen, sagt der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes in Brandenburg, Jens Graf.
Die Not ist wirklich groß, es muss überall viel gespart werden und das hätte jetzt zusätzlich noch einen ganz schlimmen Schlag bedeutet. Wir haben ja jetzt schon kreisfreie Städte, die an den Gebührenschrauben drehen müssen, wo die Parkgebühren erhöht werden müssen, die normalen Verwaltungsgebühren. Und das hätte nochmal deutlich verschärft werden müssen.
Zudem hätten auch bereits begonnene Projekte, neue Straßen, Kitas und Schulen abgebrochen werden müssen. Die Opposition im Landtag reagiert unterschiedlich. Für die AfD zeige das Zurückrudern der Koalition, wie planlos sie agiere. Die CDU hat indes Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der geplanten neuen Schuldenaufnahme. Denn die wäre nur erlaubt, wenn konjunkturbedingt Einnahmen wegfallen, erinnert der Fraktionsvorsitzende Jan Redmann.
Wir haben jetzt die Situation durch die neue Steuerschätzung, dass es Steuermehreinnahmen gibt, dass dies gleichzeitig zu der Möglichkeit führen soll, mehr Schulden aufzunehmen, widerspricht sich.
Die CDU werde deswegen einen Antrag stellen, die Verfassungsmäßigkeit dieser Haushaltspläne prüfen zu lassen. Das könnte dazu führen, dass dieser nicht mehr im Juni beschlossen werden könnte.
Aus Potsdam war das Landespolitikreporter Nico Hechter und wir bleiben auch gleich in Brandenburg. Dort gibt es jetzt eine Niederdeutsch-Botschafterin, die ist heute in Prenzlau ernannt worden. Aber die Frage, wozu braucht Brandenburg diese Botschafterin? RBB-Reporter Fred Pilarski stellt sie uns vor.
Ja, guten Tag erstmal. Mein Name ist Nele Hübner, ich lebe hier in Prenzlau. Und ich bin die neue Niederdeutsch-Botschafterin in Brandenburg.
So klingt die Kurzvorstellung von Nele Hübner, der ersten Niederdeutsch-Botschafterin von Brandenburg. Im Prenzlauer Rathaus bekam die 21-Jährige ihre offizielle Ernennungsurkunde überreicht. Dazu Tobias Dünow, Staatssekretär im Kulturministerium. Warum eine Niederdeutsch-Botschafterin?
Weil damit deutlich wird, dass das Niederdeutsche oder das Plattdeutsche, das meint ja das Gleiche, keineswegs jetzt irgendwie verstaubt oder von gestern ist, sondern quicklebendig und auch von ganz jungen Menschen wie unserer neuen Botschafterin gepflegt und geliebt und weitergegeben wird.
So wie das auch die ehrenamtliche Botschafterin will. Vor allem bei jungen Leuten möchte Nele Hübner für die Regionalsprache werben. Schon während ihrer Ausbildung hat sie sich für Schulprojekte engagiert. Unter anderem hat sie die immer ausgebuchten Harry Potter-Feste auf Platt organisiert. Das uckermärkische Platt hat sie ursprünglich von ihrem Opa gelernt.
Wir haben ganz oft Plattdeutsch geredet, aber dann in der 4. Klasse wurde Unterricht an meiner Grundschule angeboten und den habe ich natürlich wahrgenommen und dadurch hat sich auch meine Leidenschaft zu Plattdeutsch entwickelt und hält bis heute an, wie man sieht.
Im Kulturzentrum Dominikanerkloster beendet die Plattdeutsch-Botschafterin gerade eine Ausbildung zur Bibliothekarin und absolviert eine Zusatzqualifikation Niederdeutsch an der Universität Greifswald. Prenzlaus Bürgermeister Sommer hat ihr übrigens eine unbefristete Festanstellung angeboten, wenn sie ihre Ausbildung erfolgreich beendet, was niemand ernsthaft bezweifelt.
Ein Leben ohne Plattdeutsch ist möglich, aber sinnlos. Ein Leben ohne Plattdeutsch ist möglich, aber sinnlos.
Ja, zumindest gilt es für Nele Hübner, die wir da gehört haben. Die ist neue Plattdeutsch-Botschafterin und RBB-Reporter Fred Belarski hat sie uns vorgestellt.
RBB 24 Inforadio Sport.
Ein solider Deutscher, ein überzeugender Superstar und ein wütender Russe, so lässt sich das bisherige Geschehen am heutigen Tag bei den French Open der Paris-Profis in Paris zusammenfassen. Guido Ringel ist da, unser Reporter im Stadion Roland Garros. Ich weiß nicht, sagt man jetzt Bonne Journée noch oder Bonsoir schon?
Oh, Bonsoir, geht immer.
Geht immer, geht immer.
Gefühlt ist es hier, ja, ist hier immer abends.
Guido, Alexander Zverev hat den US-Teenager Lerner Tien in 3 Sätzen besiegt. Was hat Deutschlands bester Tennisspieler denn in der Pressekonferenz zu diesem Auftritt gesagt?
Naja, er war vor allem erleichtert, dass sein Körper mitgespielt hat. Er war ja in der letzten Woche noch durch einen Magen-Darm-Virus geschwächt und er hat gesagt, das Wichtige und Gute daran ist, wenn man da was Gutes dran finden will, dass das zwar heftig ist, aber kurz und dann hat man es auch schnell hinter sich und aus den Kleidern geschüttelt und deswegen hat er sich körperlich in guter Verfassung präsentieren können, hat gereicht für diesen Dreisatzsieg gegen Lerner Tien aus den USA. Das ist, hört sich leichter an, als es ist. Das ist zwar nur in Anführungsstrichen die Nummer 67 der Welt, aber mit seinen 19 Jahren ist er sehr flink unterwegs. Zverev hat auch schon mal gegen den verloren, aber wäre heute einfach souverän, hat da nichts anbrennen lassen sozusagen. Und deswegen volle Erleichterung bei Zverev, dass die erste Runde, die ist bei einem so einem Grand-Slam-Turnier immer schwierig, dass er diese erste Hürde auch übersprungen hat.
Dann sprechen wir mal über Novak Djokovic. Der hat ja jüngst seinen 100. Turniersieg feiern können. Nur die US-Amerikaner Jimmy Connors und Roger Federer aus der Schweiz, die haben im Tennis mehr Erfolge vorzuweisen. Wie schlägt sich denn Serbiens Nationalheld?
Ja, gut. Und zwar so gut, dass er hier in Kürze durch sein wird. Er spielt natürlich auf dem großen Center Court, so wie sich's für den erfolgreichsten Tennisspieler der Geschichte gehört. Er hat es mit Mackenzie McDonald zu tun aus den USA. Djokovic in diesem Jahr nicht so super drauf. Ja, der Turniersieg in Genf jetzt, das ist natürlich nochmal eine Nummer gewesen. Aber ansonsten hat er auch einige Niederlagen einstecken müssen. Ungewohnt viele für ihn. Jetzt scheint er zumindest erstmal in dieser ersten Runde hier so gut drauf zu sein vor vollen Rängen, dass das zum Einzug in die zweite Runde reicht. Wir kommen gerade richtig zum Matchball, 40-0 bei Aufschlag Djokovic. Also in Kürze könnte das Match hier durch sein und Djokovic dann in der zweiten Runde.
Der Brite Cameron Norrie, der hat Daniel Medvedev aus Russland zur Weißglut getrieben. Der US Open Champion von 21 verlor in Paris zum 6. Mal sein Auftaktmatch und rastete mal wieder aus. Aber Guido, wie soll da auch Liebe entstehen, wo Medvedev nochmal gesagt hat, für ihn sei Sandplatztennis einfach nur schmutzig.
Ja, das passt zu Medvedev. Er ist ein Typ, hat Ecken und Kanten. Er wird nicht, ich sag's mal vorsichtig, von jedem gemocht hier im Tennis-Business. Es ist einer, der durchaus auch seine Meinung hat, die nicht konform geht mit den meisten der anderen. Also das ist schon eine Type, auch so ein Schlacks. Und seine Körpersprache ist ja manchmal auch verräterisch auf dem Platz. Der hat seine eigenen Gesetze und lebt ein bisschen in seiner eigenen Welt, hat mit seinem Tennis aber auch abgebaut in letzter Zeit. Und umso mehr wird ihn das schmerzen heute, hier wieder einmal in der ersten Runde früh ausgeschieden zu sein.
Vielen Dank, Guido Ringel war das live von den French Open in Paris.
Werbung. Den einzigen Sound, den Selbstständige hören sollten, wenn sie ein neues Geschäftskonto gründen, ist, wie das eigene Business abhebt. Deshalb suchen 7 von 10 GründerInnen nach digitalen Lösungen, um ihr Banking zu vereinfachen und sich mehr auf ihr Geschäft zu konzentrieren. Tide, das kostenlose Businesskonto für weniger Papierkram. Einfach schnell, digital und von über 1 Million UnternehmerInnen weltweit genutzt. Jetzt downloaden und noch heute starten.
Einlagensicherung bis 100.000 Euro durch unseren kontoführenden Partner Adyen. Es gelten die AGBs auf tide.co/de.
So, wir schauen noch schnell aufs Wetter für Berlin und Brandenburg. Das ist aber wirklich kurz erzählt. Wenig Sonne, viele Wolken, örtlich auch Schauer. Temperaturen aktuell zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht ist es dann ebenfalls bewölkt und es regnet. Dann geht's runter auf 15 bis 13 Grad. Morgen meist bedeckt und regnerisch. Örtlich sind auch Gewitter drin. Temperaturen bei maximal 19 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Miriam Berger.
Baustellenstau auf der westlichen A10 in Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest aktuell plus 10 Minuten. In Berlin lässt der Feierabendverkehr allmählich nach. Auf der A100 stockt es Richtung Wedding ab Schmargendorf aktuell 10 Minuten plus. Weitere Staupunkte sind der Tegeler Weg, die Beusselstraße sowie der Spandauer Damm, die Invaliden- und Heidestraße sowie die Umfahrung der gesperrten Wuhlheidebrücke. Einige Staus gibt es auch noch in den Bereichen zwischen Alex und Schlesischem Tor sowie zwischen Elsenbrücke und Ostkreuz. Stadtauswärts stockt es unter anderem auf der A113 bis Adlershof, ebenso auf der Wollangstraße und dem Fürstenwalder Damm sowie in Marzahn auf der Landsberger Allee.
20 nach 5, die Zeit jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Bernhard Kempf hier, guten Tag. 1993, da geriet Berlins Olympiabewerbung zum Desaster. Es gab gerade mal 9 Stimmen vom IOC für die Hauptstadt. Nur der Mitbewerber Istanbul schnitt damals noch schlechter ab. Jetzt will es Berlin nochmal versuchen, aber nicht alleine. Die Nachrichten dazu mit Miriam Berger.
Berlin und Brandenburg haben ihre Pläne für eine gemeinsame Olympiabewerbung vorgestellt. Bei der Präsentation im Olympiastadion hat Berlins regierender Bürgermeister Wegner von einer Chance für ganz Deutschland gesprochen. Offen ist weiter, ob die Bewerbung für 2036, 40 oder 44 geplant ist. Anke Michel, RBB 24.
Populäre Wettkämpfe sollen am Brandenburger Tor ausgerichtet werden, etwa die Partien der Beachvolleyballer. Die Marathonstrecke könnte unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Rugbyspiele wären im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark möglich. Das Olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen. Gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein will Berlin Olympia nach Deutschland holen. Eine Initiative will das Vorhaben mit einem Volksbegehren kippen.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Parzinger verabschiedet worden. Kulturstaatsminister Weimer sagte, Parzinger habe sein Amt auf herausragende Weise ausgefüllt. Er sei Impulsgeber, Problemlöser und Leitstern auch in der europäischen Museumslandschaft gewesen. In Parzingers Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Bei der Veranstaltung im neuen Museum wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Im Gazastreifen sind 2 Verteilzentren für Hilfsgüter in Betrieb genommen worden. Verantwortlich ist eine Stiftung, die von Israel und den USA unterstützt wird. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Kritik an dem neuen Verteilsystem für Hilfsgüter kommt von den Vereinten Nationen. Die geringen Mengen, die Israel in den Gazastreifen lasse, seien völlig unzureichend, hieß es. Ein Sprecher des UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Hilfe nannte die Aktivitäten der umstrittenen Hilfsorganisation GHF eine Ablenkung dessen, was tatsächlich benötigt werde.
In Düsseldorf ist der Prozess um den Messerangriff von Solingen gestartet. Zum Auftakt hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, heißt es in einer Erklärung, die am Vormittag verlesen wurde. Er sei bereit, das Urteil entgegenzunehmen. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. 3 Menschen wurden getötet und 10 verletzt, einige von ihnen schwer. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus. Das Urteil könnte Ende September fallen. Die Bundesanwaltschaft hat wegen Terrorermittlungen offenbar mehrere Objekte in Berlin und Brandenburg durchsuchen lassen. Einem Medienbericht zufolge ging es bei der Aktion auch um einen pro-russischen Verein in Berlin-Friedrichshain. Katharina Trümper, RBB 24.
Der Verein soll die Republiken Donetsk und Luhansk im russisch besetzten Teil der Ukraine mit Spendengeldern unterstützt haben. Diese werden von der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen eingestuft. Laut der Süddeutschen Zeitung liegen 2 Haftbefehle gegen Vereinsmitglieder vor, die aber nicht vollstreckt werden konnten, weil sich die Gesuchten in Russland aufhalten. Laut der Behörde wurde am Morgen auch ein Haus in Königs Wusterhausen durchsucht. Der Verdächtige soll illegale Warentransporte in die betreffenden Regionen organisiert haben.
In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass morgen der ukrainische Präsident Selenskyj in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Der Name des Gastes wurde aber nicht genannt. Besonders im Stadtteil Tiergarten sei zwischen 6 und 22 Uhr mit Straßensperrungen zu rechnen, hieß es. Berlin und Brandenburg dringen auf Nachbesserungen bei der anstehenden Generalsanierung der Bahnstrecke nach Hamburg. Sie wenden sich mit 5 weiteren Bundesländern in einem gemeinsamen Appell an den neuen Verkehrsminister Schnieder. Darin fordern sie, dass der Ersatzverkehr sicher finanziert ist, wenn die Strecke Berlin-Hamburg ab August für voraussichtlich 9 Monate gesperrt wird. Außerdem müsse die Zeit genutzt werden, um etwa in Bahnhöfe zu investieren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend viele Wolken und örtlich Schauer, aktuell in Berlin-Marzahn 20 und in Kreuzberg 22 Grad, in Perleberg 19 und in Senftenberg 23 Grad. Nachts wechselnd bewölkt und Regen, Tiefstwerte zwischen 15 und 13 Grad. Morgen meist bedeckt und regnerisch, am Nachmittag örtlich auch Gewitterstarkregen und Hagel möglich, bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit 17.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und weiter geht's jetzt mit Bernhard Kempf. Ja, wenn Bundeskanzler Friedrich Merz sich zu Reichweiten von westlichen Waffen für die Ukraine äußert, dann wird darüber nicht nur hier bei uns in Deutschland diskutiert. Auch Moskau hat da ganz genau hingehört. Russland-Korrespondent Frank Eichmann über die Lesart des Kremls zum Stand im Ukraine-Krieg.
Russland zeigt keinen praktischen Friedenswillen. Selbst eine Waffenruhe mit der Ukraine wird in Moskau abgelehnt. Stattdessen heftige Bombardierungen ukrainischer Städte. Das nannte selbst der bekennend Putin verstehende US-Präsident Trump verrückt und sinnlos. Und so sind nach den neuen EU-Sanktionen nun auch schärfere Maßnahmen durch die USA denkbar. Daran ist in der eigenen Wahrnehmung natürlich nicht Russland schuld, es sind mal wieder die üblichen Verdächtigen. Putin-Sprecher Peskow: Wir sehen, dass sich eine große Zahl von Medien de facto an einer Kampagne beteiligt, die auf die Störung des Friedensprozesses abzielt. Deren Ziel ist es, die Amerikaner auf jede erdenkliche Weise dazu zu bringen, neue Sanktionen einzuführen. Dabei, so behauptet es die staatliche Propaganda immer wieder, sei Russland doch friedenswillig, nur die Grundursachen des Konflikts so komplex, das brauche seine Zeit. Irgendwann demnächst tauschen Russland und die Ukraine ihre jeweiligen Forderungen zu einer Friedenslösung aus. Noch aber hat Russland das Papier nicht fertig, in dem dann Moskaus Bedingungen auch für eine Waffenruhe stehen sollen. Das sieht nach erneuter Verzögerung aus. Als Bundeskanzler Merz die Aufhebung aller Reichweitenbeschränkungen für gelieferte Waffensysteme ankündigte und Vizekanzler Klingbeil daraufhin dem Eindruck widersprach, dies sei ein Kurswechsel der Regierung, hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa heute zumindest Futter für eine Stilkritik. Plötzlich kam die Nachricht aus glaubhaften Quellen, dass der deutsche Vizekanzler diese Aussage des deutschen Bundeskanzlers bestritten habe. Aber noch zweifelhafter ist, ob der deutsche Regierungschef berechtigt war, solche Erklärungen auch im Namen anderer Staaten wie Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten abzugeben. Offenbar betreibt Merz Eigenwerbung, ist er doch der erste Kanzler in der Geschichte, den der Bundestag nicht im ersten Wahlgang bestätigte. Vielleicht will er stark aussehen. Mutmaßungen aus einem Land, in dem schon lange nicht mehr demokratisch gewählt wird und das unbeirrt seinen völkerrechtswidrigen Krieg fortsetzt. Der in Russlands Politik üblich gewordenen Beschimpfung der ukrainischen Regierung als Naziregime fügte Außenminister Lavrov heute das Bild von Europa hinzu, das sich unter einer Nazi-Flagge versammelt habe, um Russland eine Niederlage zuzufügen. Dass inzwischen sogar Trump nach seinen bislang gescheiterten Vermittlungsversuchen auf Abstand zu Putin geht, gefährdet das die jüngst aufgetauten Beziehungen zu den USA und konkret den geplanten russisch-amerikanischen Gefangenenaustausch? Auch das wurde Präsidentensprecher Peskow heute gefragt. Es ist klar, dass die russische und die amerikanische Seite nicht in allem einer Meinung sein können und sollten. Aber der politische Wille, die erzielten Vereinbarungen umzusetzen, ist vorhanden und die Arbeit geht weiter. Wir schätzen diese gegenseitige Bereitschaft sehr. Nur vom Kriegsende ist weiterhin nicht die Rede.
Frank Eichmann war das, er berichtet für das ARD-Studio Moskau aus der georgischen Hauptstadt Tiflis. Der Karneval der Kulturen in Berlin steht für Vielfalt und Toleranz. Ja, und in diesem Jahr sieht sich der traditionelle Umzug vor besonderen Herausforderungen. Mit einem verschärften Sicherheitskonzept wollen die Veranstalter das Fest vor Amokläufen schützen. Und es gibt eine wichtige Änderung, das betrifft die Strecke. RBB 24-Reporter Paul Vorreiter kennt die Details.
Mit rund 4.500 Akteuren beginnt am 6. Juni der Karneval der Kulturen, wie üblich mit dem Straßenfest am Blücherplatz in Kreuzberg. 3 Bühnen und 10 Kleinkunstflächen wird es in diesem Jahr geben. Etwa 350 Stände bieten Kulinarisches und Handwerk an. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann von den Grünen sieht den Karneval der Kulturen in diesem Jahr unter einem besonderen Vorzeichen.
Der Karneval der Kulturen passt wunderbar in unseren Bezirk und gerade in den aktuellen Zeiten, in den Zeiten, in denen rechte Kräfte wieder lauter werden, in denen unsere vielfältige Gesellschaft angegriffen ist, ist es umso wichtiger, dass wir deutlich machen, wir sind vielfältig und das ist unsere Stärke.
Anders als sonst zieht der Karneval der Kulturen diesmal nicht durch Kreuzberg. Wegen einer Großbaustelle in der Gneisenaustraße findet der Umzug in Friedrichshain statt. Er startet mit 67 Gruppen am Pfingstsonntag um 13.30 Uhr an der Frankfurter Allee und zieht von dort Richtung Alexanderplatz. Eine besondere Herausforderung dabei, der Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Allee, der mit seiner Vegetation möglichst unbeschadet bleiben soll.
Dadurch, dass wir umgezogen sind, sind wir mit einer ganz anderen Umwelt in Verbindung, so nenne ich das. Wir haben schützenswerte Grünflächen und was mir ein großes Anliegen ist, dass, und dazu gibt es extra Aktionen, dass diese mitgeschützt werden. Also sowohl von uns, da kann nicht immer alles abgesperrt werden, weil das ist gefährlich, aber wir rufen dazu auf, achtsam mit ihnen umzugehen, sie möglichst nicht zu betreten.
Appelliert Eiser Tubinger vom Leitungsteam des Karnevals der Kulturen. Ziel des Umzugs ist das Kino Kosmos. Dort steht eine Tribüne, auf der sich die einzelnen Akteure nach Ankunft jeweils nochmal für 90 Sekunden präsentieren können. Die letzte Gruppe macht sich um 19 Uhr auf den Weg. Gegen 22 Uhr soll der Umzug vorbei sein. Die Veranstalter hoffen auch darauf, eindrucksvolle Bilder auf der historischen Meile zu schaffen. Als Kontrast zur Vergangenheit der Straße, die zu DDR-Zeiten für Paraden genutzt wurde. Beim Umzug nehmen traditionell rund 600.000 Menschen teil. Spannend wird sein, ob das auch in neuer Nachbarschaft gelingt.
Ich glaube, was man wissen sollte, ist im Umzug, die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee sind ein Denkmal. Und Denkmäler sind ja auch dafür da, genutzt zu werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Besuchende und bei den Künstlerinnen und Künstlern weiß ich das, aber auch die Anwohnenden, vielleicht mit uns zusammen noch mal einen ganz denkwürdigen Augenblick herbeirufen.
So Eiser Tubinger. Sie erinnerte auch an die Wurzeln des Karnevals, der in den 90er Jahren nach den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen entstanden ist.
Der Karneval der Kulturen zieht am Pfingstwochenende in diesem Jahr mal durch Berlin-Friedrichshain. Das Fest dazu bleibt aber wie gewohnt am Blücherplatz in Kreuzberg. Ein Beitrag von Paul Vorreiter war das. 6:02, die Zeit jetzt und wir bleiben in Berlin. Zufriedene Gesichter gab es dort heute bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Messe Berlin GmbH für das vergangene Jahr. Das landeseigene Unternehmen sieht sich wieder auf Erfolgskurs nach Jahren, in denen es sich noch von den Folgen der Corona-Pandemie und den vielen Lockdowns erholen musste. Pläne für die Zukunft gibt's auch, das hat Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel erfahren.
Von Rekorden und historischen Zahlen spricht Mario Tobias, der Chef der Messe Berlin GmbH. Auf rund 481 Millionen Euro Umsatz brachte es die Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr. Es ist das beste Ergebnis in der Geschichte der Messe Berlin. Was Tobias besonders wichtig ist:
Wir haben vor allem in unserem Kerngeschäft, also in dem, was uns ausmacht, nämlich Messe- und Kongressstandort hier in Berlin zu sein, da haben wir ein extrem gutes Ergebnis gemacht. 325,5 Millionen Euro. Also rund 70% fast unserer Umsätze wirklich aus dem Kerngeschäft.
Denn in der Tat hatte in den vergangenen Jahren noch ein zweiter Geschäftszweig an Bedeutung gewonnen. Seit 2022 baute die Messe Berlin im Auftrag des Landes Berlin auch das Geflüchtetenankunftszentrum in Tegel aus und ist dort auch für Facility-, Sicherheits- und Servicedienstleistungen zuständig. Immerhin 155 Millionen Euro Umsatz brachte das der Messe 2024 ein. Und damit auch Kritik. Die veranschlagten Kosten seien zu hoch. Die Messe verdiene reichlich am Geschäft mit den Unterkünften. 25 Millionen Euro des Jahresüberschusses wurden damit erwirtschaftet. Knapp die Hälfte des gesamten Überschusses. Doch Messechef Tobias weist diese Kritik zurück. Man habe dem Land Berlin in der Not geholfen und tue dies auch weiterhin.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir ein Teil der Lösung sind und nicht ein Teil des Problems.
Zuversichtlich blicken er und sein Mitgeschäftsführer Dirk Hoffmann in die Zukunft. Im nächsten Jahr geht das Unternehmen mit einer neuen Medizintechnikmesse in Singapur an den Start und mit einem weiteren Ableger der Tourismusmesse ITB in Mexiko. Auslandsaktivitäten, von denen man sich erhofft, dass das nicht nur Geld bringt, sondern auch neue Kunden am Berliner Standort. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen in diesem Jahr fallen allerdings geringer aus als die Zahlen im vergangenen Jahr, weil die großen Leitmessen wie die Verkehrstechnikmesse InnoTrans und die Luftfahrtmesse ILA nur alle 2 Jahre stattfinden. Und so sagt Hoffmann:
Wir rechnen in diesem Geschäftsjahr mit einem niedrigen, einstelligen Millionenbetrag als Gewinn.
Investiert werden soll nicht nur in die Modernisierung der Berliner Messe, Hallen, sondern auch in Nachhaltigkeit. Ein erster Schritt wurde dafür schon getan. Unterm Funkturm ist die größte Photovoltaik-Dachanlage in Berlin entstanden.
Die Messe Berlin GmbH zieht eine positive Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr. Thorsten Gabriel informierte.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Es wird durchaus weiter viel gegründet in Deutschland, besonders in den Start-up-Zentren Berlin und München. Doch die Rahmenbedingungen, die werden schwieriger. An Startkapital ist immer schlechter heranzukommen. Und das hat wiederum mit der Herkunft des Geldes zu tun, erläutert Wirtschaftsreporterin Melanie Böff. Denn viel Start-up-Kapital stammt traditionell aus den USA.
Große Investoren aus den USA haben sich zuletzt zurückgezogen aus der Finanzierung von Gründungen in Deutschland. Ein Riesenthema in der Branche, sagt Helmut Schönenberger von der Unternehmertum, dem Gründerzentrum der TU München. Denn bis zu 50% des gesamten Risikokapitals, das in deutsche Wachstumsunternehmen gesteckt werde, komme aus den USA.
In den USA ist es einfach so, dass da eine enorme Verunsicherung da ist und die amerikanischen Investoren generell eben weniger investieren und damit auch in Deutschland weniger investieren. Und das bekommen wir jetzt zu spüren.
Und vor allem Start-up-Standorte wie München oder Berlin, sagt Alexander Brehm vom Institut für Entrepreneurship und Innovationsforschung an der Uni Stuttgart.
Ich glaube, so in der Fläche in Deutschland ist es gar nicht so stark ausgeprägt. Da haben wir dann doch eine sehr starke regionale Verankerung mit sogenannten Business Angels, also erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern, die dann in deren Branchen selber investieren, aber auch durch verschiedene Fonds, die regional oder überregional aufgelegt wurden.
Wichtig sei nun, sagt Schönenberger von der TU München, dass der Weg freigemacht werde, dass mehr Geld aus Deutschland kommt. Und auch Christoph Stresing vom Branchenverband Startup ist überzeugt.
Also das Kapital ist da. Wir haben große Volumina von Versicherungen, von Pensionskassen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da die Rahmenbedingungen schafft, die Anreize setzt. Wir sehen das beispielsweise in Italien. Da gibt es Anreize, wenn Pensionskassen 10% ihres Anlagevolumens in Venture Capital, in europäisches Venture Capital investieren. Das ist nur ein Beispiel. Also es gibt Möglichkeiten.
Christoph Stresing geht davon aus, dass es eine Finanzierungslücke von 30 Milliarden pro Jahr gäbe. Gründerinnen und Gründer suchen deswegen inzwischen auch ganz gezielt Investoren im Ausland. Eine Folge: Know-how und teure Forschung kommen aus Deutschland. Am Ende profitieren andere davon.
Die Welt dreht sich ja weiter. Wenn es andere Standorte gibt, wo das Kapital leichter zur Verfügung steht, dann kann das natürlich in letzter Konsequenz auch dazu führen, dass es zu Abwanderung kommt, dass Gründungen hier nicht mehr stattfinden.
Sagt Stresing vom Start-up-Verband. Die Hürden für Start-ups in Deutschland sind immer noch hoch. Zu viel Bürokratie, vergleichsweise geringe finanzielle Förderung, zu wenig Digitalisierung. In Deutschland dauert die Gründung einer GmbH 4 bis 8 Wochen. In Großbritannien sind es nur 1 bis 2 Wochen. Und in Estland funktioniert es online und das Ganze in nur 18 Minuten.
Schwierige Zeiten also für Gründer. Eine Bestandsaufnahme war das von Melanie Biff. Das Wetter für Berlin und Brandenburg: bis zum Abend mehr Wolken als Sonne, örtlich auch Schauer. Aktuell Berlin-Steglitz 20, in Senftenberg 22 Grad. In der Nacht geht's dann weiter mit dem Regen und es geht runter auf 15 bis 13 Grad. Auch morgen kein wirklich schöner Tag. Es bleibt bedeckt und regnerisch. Nachmittags sind dann örtlich auch Gewitter und sogar Hagel möglich. Und das Ganze dann bei Werten zwischen 17 und 19 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Miriam Berger.
Vorsicht bitte auf der B96 Berlin Richtung Rangsdorf. Etwa in Höhe der Berliner Stadtgrenze liegt eine Leiter auf der Straße. Baustellenstau auf der westlichen A10 in Richtung Dreieck-Havelland zwischen Großkreuz und Leest aktuell 10 Minuten. Vorsicht bitte auf der B5 Richtung Berlin zwischen Dalgo-Döberitz und Magistratsweg in Starken steht ein Fahrzeug auf der rechten Spur. In Berlin lässt der Feierabendverkehr allmählich nach. Auf der A100 stockt es Richtung Wedding ab Schmargendorf aktuell 10 Minuten plus. Weitere Staupunkte sind der Tegeler Weg, die Beusselstraße sowie der Spandauer Damm sowie Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee bei der Umfahrung der gesperrten Wuhlheide-Brücke. Einige Staus gibt es auch noch in den Bereichen zwischen Alex und Schlesischem Tor sowie zwischen Elsenbrücke und Ostkreuz.
17.40 Uhr, Bernhard Kempf hier. Guten Tag.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ja, jetzt ist es ganz offiziell. Berlin will mit 4 Partnerländern Olympia nach Deutschland holen. Es gibt auch schon Überlegungen, wo denn welche Wettkämpfe stattfinden könnten. Und ein Bündnis plant ein Volksbegehren gegen die Bewerbung. Erstes Thema in den Nachrichten und die hat Miriam Berger.
Berlin, Brandenburg und 3 weitere Bundesländer haben Details ihrer Olympia-Bewerbung vorgestellt. Den Angaben zufolge soll das Olympische Dorf an der Messe entstehen. Die Spiele der Beachvolleyballer könnten am Brandenburger Tor ausgetragen werden, Rugby-Spiele im Jahn-Sportpark. Die Marathonstrecke soll unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat bei der Präsentation von einer riesengroßen Chance für den Sport Berlin und Deutschland gesprochen. Offen ist weiter, ob sich Berlin für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt. Doch an dem Vorhaben gibt es schon jetzt Kritik. Wie die ausfällt, darüber spricht Moderator Bernhard Kempf nach den Nachrichten mit unserer landespolitischen Korrespondentin. In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es einen Führungswechsel. Die Kunsthistorikerin Ackermann ist mit einem Festakt ins Amt eingeführt worden. Gleichzeitig wurde der langjährige Präsident Parzinger verabschiedet. Thomas Fitzel, RBB 24.
Kulturstaatsminister Weimer nannte ihn einen Brückenbauer, eine Konstante dieser Institution, ihr Richtungs- und Impulsgeber. 3 große Themen prägten seine Amtszeit: Bauen, Reform und Rückgabe. Das wiederaufgebaute neue Museum, das Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Schloss und die James-Simon-Galerie wurden fertiggestellt. Als wichtigstes Vorhaben entsteht derzeit als Neubau das Museum der Moderne. Hinzu kommt das Jahrhundertprojekt Sanierung Pergamon-Museum. Als fast ebenso schwierig erwies sich die Reform der Stiftung. Die Rückgabe von Raubgut aus der Kolonialzeit sowie von während der NS-Zeit geraubten jüdischen Besitzes prägte nachhaltig die Museumsarbeit. Die künftige Aufgabe wird es sein, nun die Stiftung international konkurrenzfähiger zu machen.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert. Von der Leyen forderte ein sofortiges Ende der Blockade humanitärer Hilfe. Außerdem nannte sie den israelischen Angriff auf eine Notunterkunft für palästinensische Flüchtlinge abscheulich. Von der Leyen äußerte sich nach einem Telefonat mit dem jordanischen König. Gestern hatte schon Bundeskanzler Merz den Ton gegenüber der israelischen Regierung verschärft. Die massiven militärischen Schläge ließen für ihn keine Logik mehr erkennen in dem Ziel, den Terror zu bekämpfen und die Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu befreien. Die Bundesanwaltschaft hat nach ARD-Informationen einen Syrer festnehmen lassen, der in seiner Heimat an schweren Verbrechen beteiligt gewesen sein soll. Die Festnahme erfolgte demnach heute in Pirmasens in der Pfalz. Dem Mann wird vorgeworfen, Häftlinge selbst gefoltert und bei Folterungen geholfen zu haben. Aus Karlsruhe, Philipp Rayon.
Fahad A. soll als Wächter im berüchtigten Geheimdienstgefängnis Al-Khatib gearbeitet haben. Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft hat er in über 100 Fällen Gefangene zu Verhören geführt, wo diese gefoltert wurden. Stromstöße und Schläge mit Gegenständen wie Kabel gehörten in dem syrischen Gefängnis zur Tagesordnung. Außerdem soll er dafür zuständig gewesen sein, Gefangene nachts zu quälen. Er soll sie etwa an der Decke aufgehangen oder sie mit kaltem Wasser vom Schlaf abgehalten haben. Durch die Haftbedingungen seien mindestens 70 Menschen gestorben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm neben Folter daher auch Tötungsdelikte vor.
In Brandenburg haben Land und Kommunen ihren Haushaltsstreit offenbar beigelegt. Das Land nimmt geplante Einschnitte teilweise zurück. Unter anderem sollen die Kommunen weniger eingespartes Wohngeld ans Land zurückzahlen. Statt insgesamt 95 Millionen Euro sollen es nur gut 9 Millionen in diesem und 19 Millionen im nächsten Jahr sein. Die Messe Berlin hat ein Rekordergebnis erwirtschaftet. Wie das landeseigene Unternehmen mitgeteilt hat, wurde im vergangenen Jahr ein Gesamtumsatz von mehr als 480 Millionen Euro erzielt. Thorsten Gabriel, RBB 24 Landespolitik.
Den größten Anteil am Umsatz hatte demnach das Messe- und Veranstaltungsgeschäft mit 325 Millionen Euro. Einen Rekord stellte die Verkehrstechnikmesse InnoTrans auf. Mit rund 3000 Ausstellern war sie nach Angaben des Unternehmens die größte Messe, die Berlin je hatte. In Zukunft will das Unternehmen seine Aktivitäten im Ausland verstärken. Neben einer Medizintechnikmesse in Singapur sei im nächsten Jahr auch ein Ableger der Touristikmesse ITB in Mexiko geplant.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Abend viele Wolken und örtlich Schauer. Aktuell in Berlin-Steglitz 20 und in Tempelhof 21 Grad, in Grünow 19 und in Senftenberg 22 Grad. Nachts wechselnd bewölkt und Regen, Tiefstwerte zwischen 15 und 13 Grad. Morgen meist bedeckt und regnerisch, am Nachmittag örtlich auch Gewitterstarkregen oder Hagel möglich bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit 17.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und im Studio für Sie Bernhard Kempf. Berlin will Olympia. Und das nicht alleine, sondern gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein. Heute hat man ins Olympiastadion eingeladen und dort schon mal einen Vorgeschmack geliefert, ja, wie denn das Ganze aussehen könnte. Mit dabei auch der regierende Bürgermeister Kai Wegner und auch RBB-Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenten. Was denn aus Wegners Sicht dafür spricht, Olympia nach Berlin zu holen, das habe ich Sie vorhin gefragt.
Da hatte er große Worte parat. Also Berlin sei natürlich die Stadt der internationalen Strahlkraft, der Vielfalt, der Freiheit. Und das seien eben laut Wegner alles Dinge, für die Olympische Spiele dann auch stehen. Generell hat er heute sehr blumige Worte gewählt. Also er sprach davon, die Spiele, die seien ein Zeichen für Frieden, für Zusammenhalt. Und dafür würde eben auch diese gemeinsame Bewerbung mit den anderen Bundesländern stehen. Man wolle, so hat es Wegner gesagt, eine nationale Bewerbung einreichen, quasi nordostdeutsche Spiele. Und das würde diese Berlin-Plus-Bewerbung dann auch von anderen Bewerbungen aus Hamburg, aus München abheben.
Berlin setzt ja auch auf Nachhaltigkeit, will also Orte und Sportstätten nutzen, die es schon gibt. Zum Beispiel das Berliner Olympiastadion, das kennen ja, glaube ich, alle. Reicht denn das am Ende?
Ich würde sagen, nein. Es war heute aber die Rede davon, dass 90% der Sportstätten bereits existieren, die man eben für diese Spiele in Berlin und Umgebung brauchen würde. Es sollen aber auch temporäre Sportstätten errichtet werden. Also beispielsweise hieß es heute, dass man am Brandenburger Tor Beachvolleyball spielen könnte, dass der Flughafen Tempelhof nochmal ausgebaut werden solle für Kletterwettbewerbe wie Bouldern. Und da muss aber natürlich auch noch ein olympisches Dorf gebaut werden. Und dafür sollen dann extra Wohnungen gebaut werden zwischen Westend und Grunewald, 2500 Stück an der Zahl. Und die sollen, so hieß es zumindest heute, das sei die Idee, danach dann auch noch bezahlbar, nutzbar sein. Das wurde aber heute nicht weiter konkretisiert. Das ist erstmal nur die Idee. Also ja, Berlin setzt schon auf bestehende Infrastruktur, will auch sanieren, aber es wird auf jeden Fall auch neu gebaut werden und das wird definitiv eine Menge Geld kosten.
Berlin ist auch mal bei sexy. Wir erinnern uns, das hat mal der regierende Bürgermeister gesagt. Klaus Wowereit hieß der. Ja, sexy kann Berlin vielleicht immer noch sein, aber arm ist es, denn es ist noch hoch verschuldet, muss weiter sparen. Fragt sich natürlich, wo soll denn das Geld für Olympia bitte schön herkommen?
Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch und das wurde heute auch nicht konkretisiert. Aber es wurden schon 500.000 Euro im aktuellen Haushalt für Olympia bereitgestellt, für Dialogveranstaltungen, für Werbung. Also da macht Berlin Geld locker, was es vielleicht eigentlich gar nicht hat. Und es ist auch noch total undurchsichtig, wie viel am Ende allein die Bewerbung kosten wird, geschweige dann eine mögliche Ausrichtung. Also zur Erinnerung, Paris hat 9 Milliarden Euro gekostet. Das müsste Berlin nicht alleine stemmen, das ist klar. Deswegen vielleicht auch die diese gemeinsame Bewerbung mit anderen Bundesländern, die würden da ja auch finanziell bezuschussen und auch der Bund würde wahrscheinlich Geld dazugeben. Es ist ja auch im aktuellen Koalitionsvertrag ein Ziel formuliert worden, dass Olympische Spiele nach Deutschland geholt werden sollen. Dann gibt es immer noch Sponsorengelder, aber ein Großteil der Finanzierung liegt immer beim Ausrichtungsstandort und das bedeutet, es wird so oder so teuer für Berlin, wenn hier Olympia hingeht.
Pass auf, dann lass uns zum Schluss nochmal auf die Olympia-Kritiker schauen, denn davon gibt es ja auch einige. Da gibt es eine Initiative, die sich No Olympia Berlin nennt, die will ein Volksbegehren auf den Weg bringen. Hast du da heute was erfahren? Wie will man denn die Kritiker mit einbinden oder ist das dem Senat am Ende eigentlich egal?
Egal ist es ihm, glaube ich, nicht. Also man will sogenannte Dialogformate einrichten. Dafür sind jetzt auch diese 500.000 Euro teilweise gedacht, aber so eine tatsächliche Einbindung dieser kritischen Initiativen, also No Olympia, wie gesagt, dieses Volksbegehren, das ist da ja jetzt schon in Planung. Davon habe ich jetzt erstmal nicht so viel gehört. Es hieß dann, ja, vielleicht müsste man ja auch mal alle Menschen in Deutschland befragen, vielleicht sei das auch mal Sache der Bundesregierung, da schiebt man so ein bisschen die Verantwortung weg, weil man vielleicht auch weiß, in Berlin würde man sehr wahrscheinlich nicht genug Ja-Stimmen bekommen, das zeigen Befragungen aus der Vergangenheit, die teilweise auch repräsentativ sind. Die Berlinerinnen und Berliner, die haben eher wenig Lust auf Olympia, deswegen glaube ich, hält sich der Senat da eher zurück und setzt auf so ja, Dialogformate, die dann nicht wirklich ein ja, sicheres Ergebnis haben.
Berlin und vier weitere Bundesländer starten ins Olympiarennen. Informationen waren das von rbb24 Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenten. Whatever it takes, sagte Friedrich Merz nach der Bundestagswahl und noch vor seiner Wahl zum Bundeskanzler und kündigte damit an, neue Schulden für den Ausbau der Bundeswehr aufzunehmen. So hat das jetzt den Bundesrechnungshof auf den Plan gerufen. In einem Sonderbericht warnt die Behörde mit Hauptsitz in Bonn vor Verschwendung. WDR-Reporter Sebastian Titelbach fasst die Kritik zusammen.
Der Grund, weshalb der Bundesrechnungshof seinen Sonderbericht geschrieben hat, liegt 2 Monate zurück. Noch vor Beginn seiner Kanzlerschaft kündigte Friedrich Merz an, dass der Bund die Verteidigungsausgaben massiv aufstocken werde.
Ich will es sehr deutlich sagen. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Für die einen war das der Bruch eines Wahlversprechens, für andere ist es eine sicherheitspolitische Notwendigkeit. Für den Bundesrechnungshof war diese Ankündigung von Merz ein Alarmsignal. Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller bringt es auf den Punkt. Aus whatever it takes darf nicht Geld spielt keine Rolle werden.
Der neue finanzielle Spielraum ist eine Chance und zugleich eine Verpflichtung. Und es sei ausdrücklich hervorgehoben, die Lockerung der Schuldenregel hat ihren Preis. Schulden kosten nämlich Zinsen.
Whatever it takes bedeutet im Klartext, durch die geänderte Schuldenregel kann der Bund jetzt dauerhaft und unbegrenzt Kredite für die Verteidigung aufnehmen. Nun warnt der Bundesrechnungshof, wenn einer Organisation plötzlich deutlich mehr Geld zur Verfügung stehe, steige das Risiko für unwirtschaftliches Handeln, besonders unter Zeitdruck. Und gerade der Bundeswehr sei es in der Vergangenheit oft nicht gelungen, Geld zielgerichtet zu verwenden.
Wir können den oft unwirtschaftlichen Umgang mit finanziellen Mitteln belegen mit unseren Prüfungserkenntnissen. Jetzt ist die Bundeswehr mit erheblich mehr finanziellen Mitteln ausgestattet. Umso mehr ist sie in der Pflicht, verantwortungsvoll mit dem Geld umzugehen und die Wirkung der Verteidigungsausgaben spürbar zu erhöhen.
Ein Beispiel, wo das nicht geklappt hat. Gerade erst fiel die Bundeswehr damit auf, dass sie für mehr als 3 Millionen Euro 3D-Drucker angeschafft hat, um Ersatzteile selbst zu produzieren, was offenbar aber kaum genutzt werde. Der Rechnungshof empfiehlt, dass es bei der Beschaffung eine Balance geben müsse zwischen Zeit, Kosten und Qualität und es brauche wirksame Kontrollen. Auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp, CDU, warnt vor dem Irrtum, allein mit Geld die Probleme der Bundeswehr lösen zu können.
Und mit Geld kann man einen Krieg nicht gewinnen und Geld schreckt auch nicht ab. Und deswegen müssen wir über militärische Fähigkeiten reden und über den notwendigen Beitrag Deutschlands auch zur Bündnisverteidigung in der NATO. Das sind die Themen, über die wir in den nächsten Jahren in diesen geänderten Haushaltsbedingungen miteinander diskutieren müssen.
Auch nach Einschätzung der Rechnungsprüfer ist es mit Geld allein nicht getan. Die Bundeswehr müsse sich gleichzeitig organisatorisch und personell verändern. Die Soldaten würden immer älter, seien mit zu vielen Verwaltungsaufgaben beschäftigt. Es brauche mehr Truppe und jüngere Zeitsoldaten, sagt Kai Scheller.
Die gleiche Entschlossenheit wie bei der Finanzierung der Verteidigungsausgaben ist jetzt nötig bei der Neuausrichtung der Organisation und der Personalstruktur der Bundeswehr. Auch hier muss umgesteuert werden.
Fazit des Berichts: Es werde dauern und es werde anstrengend, bis die Bundeswehr fit für ihren Kernauftrag sei.
Aus Bonn vom Sitz des Bundesrechnungshofs war das der Bericht von Sebastian Tiedelbach. An den deutschen Außengrenzen wird seit ein paar Wochen schärfer kontrolliert. Diese Kontrollen behindern aber auch den Grenzverkehr. So kommt es beispielsweise bei der Einreise aus Polen immer wieder zum Stau. Ein Problem vor allem für Pendler. An der deutsch-französischen Grenze soll sich das ändern, denn drei CDU-Bundestagsabgeordnete aus der Grenzregion haben dazu Forderungen und zusammen mit drei französischen Abgeordneten einen Brief an den Bundesinnenminister und seinen französischen Amtskollegen geschickt. Was in diesem Brief drin steht, das fasst Sabine Wachs zusammen.
Die sechs Parlamentarier aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, aus Baden-Württemberg und dem Elsass schlagen unter anderem Pendlerspuren an den Grenzübergängen vor. Menschen, die von Berufswegen die Grenze täglich und vor allem zu den Stoßzeiten überqueren, könnten ihre Autos als Pendlerfahrzeuge registrieren und kennzeichnen lassen und so ohne große Behinderungen von einem Land ins andere fahren. Außerdem sprechen sich die Parlamentarier gerade zur Rush-Hour auch für mehr Kontrollen im Hinterland aus. Diese könnten gemeinsam von deutschen und französischen Grenzschützern durchgeführt werden. Auch ein gemeinsames Vorgehen bei Zurückweisungen schlagen die Abgeordneten dem Bundesinnenminister und seinem französischen Kollegen vor. Das wäre ein Signal an die Menschen in Frankreich und in Deutschland, dass es sich bei diesen Maßnahmen nicht um Abschottung handele, sondern sie vielmehr einem gemeinsamen Ziel dienen.
Sabine Bachs war das aus Saarbrücken.
RBB 24 Inforadio Kultur.
In einer Brandenburger Jugendhilfe-Wohngruppe ist eine Filmkamera ganz nah dran am Alltag in dieser Einrichtung, an den Kindern, an den Erzieherinnen und an den Erziehern. Darum geht's in dem vom RBB koproduzierten Dokumentarfilm Im Prinzip Familie. Der feiert heute seine Premiere und unser Filmreporter Alexander Soyer hat mit Regisseur Daniel Abmaß gesprochen.
Wir wollen jetzt nicht mit dem Finger irgendwo rein in eine Wunde oder so. Wir wollen etwas zeigen, was zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und genau die Kinder- und Jugendhilfe, eine intensivpädagogische Wohngruppe, Eltern, die Hilfe suchen, die so mutig waren, um Hilfe anzunehmen, um zum Jugendamt zu gehen und zu sagen, ich bin überfordert, ich schaff's vielleicht nicht alleine gerade.
Vor seinem Wechsel ins Regiefach und seinem Umzug nach Deutschland hat Daniel Abmaß in seiner Heimat in den Niederlanden Grundschulpädagogik studiert. Seine Liebe und Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Menschen hat ihn auch als Geschichtenerzähler nie losgelassen. Genau das spürt man sehr deutlich in seinem neuen Film Im Prinzip Familie, in dem er ein Jahr lang den Alltag in einer ländlichen Betreuungseinrichtung für Kinder beobachtet hat, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben konnten.
Mensch, ich will los, kapiert ihr das? Hört mal auf, Hilfsbetreuer zu spielen.
Gezeigt wird hier eine Art Wohngemeinschaft mit ein paar Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, die sich um fünf kleine Jungs kümmern. Ländlich, fast schon idyllisch, gelegen im Nordosten Deutschlands, wie eine Oase inmitten der natürlich auch schwierigen Kinderschicksale, von denen der Film erzählt.
In unserem Film gibt es viele intensive und emotionale Momente und auch viel heitere und schöne Momente. Aber wir brauchen immer mal wieder ein bisschen Landschaft und ein paar Tiere, um zur Ruhe zu kommen. Und das Spannende ist, die Themen, die wir vorher in die Szenen gesehen haben im Film, die greift irgendwie die Natur und der Landschaft und die Tiere greifen das auf. Also wir besuchen im Film zum Beispiel eine Straußenfarm, wo gerade ein Straußenbaby geboren wird aus einem Ei. Und dann sagt der Straußenfarmbesitzer, so ein Baby darf nie alleine sein.
Was ist der große Wunsch?
Ja, dass ich dann irgendwann mal zu Mama oder zu Papa komme im Sommer.
Ganze 5 Jahre insgesamt hat Abmaß an seinem wunderschönen Dokumentarfilm gearbeitet. Genaue Recherche, die Suche nach den perfekten Protagonisten, der Aufbau von Vertrauen, das man in jeder einzelnen Szene von Im Prinzip Familie sehen und spüren kann.
Wir sind ja nicht die Ersatzeltern oder so, aber wir sind ja dieses familiäre Konstrukt, sind wir ja doch irgendwie, ne? Also ergänzend dann quasi.
Ich bin Erzieher.
Oft ist es ja so, dass nicht die Kinder das Problem sind, sondern die Eltern, die zu Hause irgendwie nicht gewuppt kriegen die ganze Sache oder überfordert sind.
Daniel Abmaß ist ein Film gelungen, der viel mehr ist als ein Betroffenheitsdrama, sondern ein zutiefst menschliches, warmherziges Ersatzfamilienporträt voller berührender, wahrer, lebendiger und manchmal auch fast magischer Momente. Und in gewisser Weise wurde er so als Regisseur selbst zum Teil der Familie, wie es zwei der Protagonisten bei der Premiere auf dem Doc Leipzig Filmfest im letzten Jahr beschrieben haben.
Also wir gehören jetzt im Prinzip ein bisschen zur Familie dazu. Wir sind so wie Onkel und Tanten für die Kinder. Die tauchen ja ab und zu mal auf, kommen mal zu Besuch und dann ist es einfach schön. Aber dann sind sie auch eine Weile wieder nicht da und das ist auch ganz normal und gar nicht schlimm. Und das war natürlich das schönste Kompliment, was wir hätten bekommen können.
Es sagte Filmemacher Daniel Abmar über Im Prinzip Familie und die RBB-Koproduktion feiert heute Abend ihre Premiere und zwar im Filmtheater am Friedrichshain in Berlin und kommt dann nächste Woche regulär in unsere Kinos. So, kurz vor 18 Uhr, gleich übernimmt hier Clemens Schulze, fasst ihn den heutigen Nachrichtentakt nochmal zusammen. Wir schauen noch ganz schnell aufs Wetter. Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad, nachts wechselnd bewölkt mit Regen, Tiefstwerte dann 15 bis 13 Grad. Morgen meist bedeckt, viel Regen und es wird deutlich kühler, dann nur noch 17 bis 19 Grad. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Mein Name ist Bernhard Kempf und die Miriam Berger verrät Ihnen jetzt noch, wie es denn auf den Straßen in Berlin und Brandenburg aktuell aussieht.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der A113 Richtung Dresden. Zwischen Schönefeld Süd und Flughafen ist ein Fahrzeug liegen geblieben. In Berlin lässt der Feierabendverkehr allmählich nach. Auf der A100 stockt es noch Richtung Wedding ab Schmargendorf, aktuell 10 Minuten plus. Weitere Staupunkte sind Fürstenbrunner Weg, Tegeler Weg, Invaliden- und Chausseestraße sowie Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Einige Staus gibt es auch noch in den Bereichen Alexanderplatz, Schlesisches Tor sowie Elsenbrücke. Stadtauswärts stockt es unter anderem auf der A113 bis Adlershof. Ebenso auf Wollangstraße und Fürstenwalder Damm sowie in Marzahn auf der Landsberger Allee.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Berlin und Brandenburg haben ihre Pläne für eine gemeinsame Olympia-Bewerbung vorgestellt. Offen ist weiter, ob die Bewerbung für 2036, 40 oder 44 geplant ist. Anke Michel, RBB 24.
Populäre Wettkämpfe sollen am Brandenburger Tor ausgerichtet werden, etwa die Partien der Beachvolleyballer. Die Marathonstrecke könnte unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Rugbyspiele wären im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark möglich. Das Olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen. Gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein will Berlin Olympia nach Deutschland holen.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Parzinger verabschiedet worden. In seine Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Gleichzeitig wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Bundesgesundheitsministerin Warken hat sich dafür ausgesprochen, dass Hausärzte für Patienten immer die erste Anlaufstelle werden. Mit einer stärkeren Steuerung zu den Fachärzten ließen sich Doppeluntersuchungen und lange Wartezeiten vermeiden, sagte sie bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetages. Union und SPD wollen laut Koalitionsvertrag mit gezielter Patientensteuerung mehr Effizienz bei der Versorgung erreichen. Im Streit über die geplante Finanzierung der Brandenburger Kommunen gibt es einen Kompromiss. Das Land nimmt geplante Einschnitte teilweise zurück. Thorsten Südow, RBB 24.
Der Familienleistungsausgleich, der rund 150 Millionen Euro pro Jahr ausmacht, wird anders als ursprünglich von Finanzminister Krumbach geplant, weiterhin an die Kommunen weitergereicht. Auch bei der Rückzahlung von Wohngeld von etwa 94,6 Millionen Euro kommt die Landesregierung aus SPD und BSW den Kommunen entgegen. Gestaffelt sollen in diesem Jahr zunächst nur 10% und damit etwa 9,5 Millionen Euro zurückgezahlt werden.
Berlin und Brandenburg dringen auf Nachbesserungen bei der anstehenden Generalsanierung der Bahnstrecke nach Hamburg. Sie fordern gemeinsam mit 5 weiteren Bundesländern, dass der Ersatz